Dafür danken für einen sehr spannenden Vortrag. Ich habe anfangs eine Verständnisfrage, und zwar fand ich sehr spannend die Abbildung zu den Tone Values, die du gezeigt hast.
Ja.
Und meine Frage ist jetzt, hat Salomon dann auch schon hier letztendlich dann alles in Graustufen dargestellt, heißt die Camouflage entworfen für spätere Schwarz-Weiß-Fotografien, oder wurde das auch nochmal farbig umgesetzt für die Piloten letztendlich, die das ja auch nicht sehen sollten?
Nee, er hat das jetzt, also weil sich das Buch auch mit der Analyse von Schwarz-Weiß-Fotografien beschäftigt, auch für diese, also für eine bestimmte Fotografie, das ist jetzt nicht generell gültig, sondern für eine Fotografie, die er analysiert hat, er das so entworfen. Ja, in Schwarz-Weiß.
Bleibt natürlich trotzdem eine kleine Diskrepanz zu erklären, vielleicht. Weiß nicht, ob die sich überhaupt innerhalb dieses ohnehin sehr paradoxalen Rahmens zu erklären ist, aber es gibt ja nicht nur die Fotografie, die dann irgendwie so frisch entwickelt ins Headquarter gebracht wird, sondern es gibt ja irgendwie auch noch eben diese Ferngläser. 1893 wird das Fernglas, also dieses Fernglas, wie wir es heute kennen, deutlich verstärkten Vergrößerungseffekt. Kommt das ins Spiel. Mhm. Und es gibt diese Periskope, die ja dann noch farbig sehen, also die quasi dieses Muster der Abbildung, diesen Abbildungsmodus nicht als Sichtform haben. Das war das eine, das andere, das ist eigentlich nur eine simple Nachfrage. Anne Sekula, also Camouflage als Sprachspiel, das würde mich einfach interessieren, wo das
Er hat auch einen Aufsatz über also Aerial Reconnaissance. Okay. Den Titel habe ich hier irgendwo.
Und vielleicht hast du ihn auch gesagt.
The Instrumental Image. Steichen at War.
Danke.
Ja. In Art Forum 1975. Ja, ich hatte nur namentlich den anderen Aufsatz, The Body and the Archive, erwähnt, aber das war aus dem anderen. Dann funktioniert es natürlich wieder ganz anders, weil es sich je nach Medium die Camouflage sich ja anpassen muss. Aber ich glaube, gerade im Ersten Weltkrieg, dadurch, dass es so irgendwann so eine festgefahrene Stellungssituation war, waren gerade die Luftfotografien besonders wichtig, weil eben wenig Bewegung war und durch das Serielle dieser Fotografien dann Veränderungen dann einfach ganz in Ruhe beobachtet und studiert werden konnten. Deswegen wurde, glaube ich, dieser Luftfotografie, also hatte sie eine große Bedeutung. Ja, vielleicht größer als das direkte Beobachten.
Ja, dazu kommt ja, denke ich auch, dass so ein Flugzeug nicht stillsteht.
Also ja.
Das Flugzeug bewegt sich, das heißt, diese gewisse Flüchtigkeit, also tatsächlich die Betonung dieser Momentaufnahme, während dann schon wieder die Bewegung weitergeht, kann natürlich irgendwie eben also dazu beitragen, dass es solche, also dass es schlecht dechiffrierbare Konstellationen, Landschaftskonstellationen gibt.
Ja, naja, es ist einerseits flüchtig, aber andererseits durch das Foto ist es eben auch in Ruhe studierbar, durch das entwickelte Foto, und man kann dann eben sowas entwerfen mit aller Ruhe und Zeit, mehr als wenn eben jemand direkt beobachtet und man aus der Erinnerung oder direkt handeln muss. Ja. Hm.
Ja, ich fand das so.
Ja, bitte. Es ist noch nicht ganz ausformuliert in meinem Kopf, aber ich sehe das so ein bisschen wie so ein Bildvergleich. Also die haben dann am nächsten Tag dann offensichtlich die Bilder vom Vortag teilweise gehabt und das dann so verglichen und gesagt, steht dieser Baum noch an derselben Stelle? Und also es ist dann wirklich wie so ein erfindet den Fehler, so ein bisschen, wenn sich da irgendwas verändert hat.
Ja.
Und das wär mal interessant, also wahrscheinlich sind viele dieser Bilder nicht mehr da, aber sowas mal als Kunsthistoriker nachzuvollziehen, also wo man dann sagt, hier ist eine erfolgreiche Camouflage, die dann dieser Künstler im Nachhinein, wo er gesagt hat, da ist da was, und ich sage, nein.
Ja, aber es ist halt sehr schwierig, weil das, oder was er hat, ist eben dieses Bild. Ich sehe darauf wenig.
Das erklärt irgendwo da vielleicht irgendwelche
Medizin,
das wäre
nämlich
auch
noch... Also dieses
ist hier
ein bisschen so ein
Pointer. Ja, das Rot,
der... Also hier dieser Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich muss da auch lang gucken.
Ja, das ist so gut.
Ja, das ist das, was in dieser schrägen Ansicht hier dann wieder ist. Und da hat er das irgendwie beobachtet durch Eingänge, durch Wasserläufe, dass es irgendwie nicht sein kann.
Also ist das was Echtes jetzt? Ist das wirklich so das gebaut worden? Und welche Seite hat das gebaut?
Das ist ein Foto, was er von der deutschen Seite hat. Und er behauptet, dass ich, ich konnte nicht rausfinden, ob das stimmt, weil ihm glaubt ja niemand. Also vielleicht ist das auch nur in seinem Kopf.
Also ja, er behauptet,
dass ein Hacker ist,
okay,
der versteckt und nicht entdeckt wurde. Und dass es viele solche Stellen gibt und dass das alles nicht entdeckt wurde. Und die Deutschen haben das so gut gemacht.
Also er sagt, dass quasi ganze Felder sind simuliert worden.
Ja.
Man hat Felder nachgebaut und darunter, also großflächige
Lager. Darunter ist dann ein Lager, ja, genau.
Also das klingt ja eigentlich.
Und er gibt auch Zahlen, 1000 Männer konnten da schlafen.
Das ist doch Quatsch gewesen,
oder? Das ist wahrscheinlich Quatsch. Aber das wurde auf jeden Fall aber auch gemacht. Also so in dieser, das gab es schon.
Ja, das ist fantastisch.
Dass aber Felder, dass Hangar als Felder getan werden. Aber ich weiß nicht, ob das eben so gut war. Also hier kann man auch noch sowas, so eine kleine Kurve erkennen. Aber ja, deswegen, eigentlich ist es so schwer, was darauf zu erkennen. Also wenn ich jetzt diese Fotos vor mir habe, ich sehe doch.
Das nachvollziehen.
Ja.
Also, Henry Kieser, Hannover. Ich wollte nur fragen, Sie haben ja sehr stark gemacht, dass diese Art an einer Stelle groß geschrieben wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es aber an einer Stelle klein geschrieben. Art and Science wird dann klein geschrieben. Und da wollte ich fragen, wie verstehen Sie das, dass er es einmal groß schreibt? Und da haben Sie ja diese Goldrichtkritik dran festgemacht.
Ja.
Wobei ich nicht so ganz sicher bin, ob das hier greift, weil das hier ja eigentlich eine sehr pragmatische Kunst ist, die man hier anwenden muss. Ich verstehe den konservativen Habitus.
Ja.
Das ist natürlich so, wer sich abstrakt betätigt, kann hier eigentlich gar nichts zu beitragen, weil er überhaupt nicht versteht, wie das Verhältnis von Licht und Schatten ist. Aber das ist ja im Grunde genommen eine sehr auf die Erde runtergeholte Kunst, die man hier anwenden muss. Insofern weiß ich nicht, ob hier wirklich die große Kunst gemeint ist.
Ja.
Also dann hätte ich erwartet, dass es sich auf Leonardo da Vinci bezieht und sagt, der hat ja auch schon
festgestellt. Ja,
ah, tut er, ja, wunderbar.
Sehr, also schön. Es ist auf der einen Seite runtergebrochen, aber ja, es ist halt auch so ganz hoch überladen. Also die Kunst rettet dann also das Vaterland. Und er macht was ganz Wichtiges und ja, rettet Menschenleben. In diesem Sinne, so ganz pathetisch irgendwie darauf. Aber gleichzeitig auch irgendwie so technisch runtergebrochen, das stimmt auch.
Ja. Also ist das sowas, der Art and Science, also klein geschrieben?
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jetzt,
An einer Stelle hatten Sie ein Zitat, wo Art and Science hintereinander wegkamen.
Okay.
Und da wurde es klein geschrieben.
Die Art, achso, das ist vielleicht die Art and Science.
Ja, da kam die Art and Science. Hat been employed to confuse, und da dachte ich, ah, da schreibt das aber
klar. Das ist aber Camouflage. Also das bezeichnet sich die Kunst und Wissenschaft der Camouflage. Die Camouflage darstellt.
Ja gut, aber
das ist nicht die große Kunst.
Das ist nicht die große Kunst, das ist die Kunst der Camouflage.
Aber dann wüsste ich gerne, wie er das unterscheidet. Er macht ja den Bezug zwischen beiden, wenn ich es richtig verstanden habe.
Wer meint, das sind die Künstler, die in der großen Art...
Das Zitat nochmal bringen?
Ja, das war am Anfang.
Ja, da war es schon. Da unten, die letzte dritte Zeile von
dem Art and Don't Extreme Manic Intention, wenn Natural Cover Fails, ist doch Camouflage.
Aber ich würde das hier eher so verstehen, dass er meint, ja, die Kunst und die Menschen, die in der Kunst ausgebildet sind.
Ja, das steht da auch nicht. Art alone could screen man in intelligence when natural cover failed.
Das ist die Frage, ja, ist Cunning Art ein Terminus Technicus oder ist Cunning und Art getrennt zu verstehen?
Genau.
Yes. Ich glaube, es ist eher Art and Science, wenn das zusammengehört.
Aber da würde man
ja erwarten, wie Art und Arts and Craft, also sowas in der Art.
Aber da würde man ja gerade erwarten, dass es groß geschrieben wird. Weil gerade Science wird in der Zeit oft groß geschrieben, um deutlich zu machen, das ist die Wissenschaft. Und hier ist ja schon die Camouflage gemeint. The other side of the hill no longer existed. And art alone could screen man in intentions when natural cover failed. Das ist die Camouflage.
Ist es nicht möglich, dass man einfach eher auch selber ein bisschen unterschiedliche rhetorische Gesten benutzt? Hier ist jetzt Art, also Entschuldigung.
Ja, ja,
bitte. Deswegen ist einfach mal ein Vorschlag. Und du kannst ja dann, also dass er hier eben wirklich jetzt quasi seinen programmatischen Anspruch deutlich machen will. Und dann ist es ja nicht Art and Science, sondern Cunning Art and Science. Also irgendwie, das ist ja nicht mehr ganz so positiv besetzt. Das ist ja irgendwie
nicht doch, doch, doch. Und derzeit wird mit Art, die Cunning ist positiv gesehen, wenn man in der Lage ist, Leute zu täuschen. Das ist der alte Apelles-Mythos. Die Vögel lassen sich sogar reinlegen mit den gemalten Trauben. Ja. Also so gleich würde ich mich hier nicht zufrieden geben, muss ich ehrlich sagen. Weil Cunning ist gerade oft ein Lob, dass gesagt wird, die Kunst kann sogar den Menschen täuschen, selbst der eigentlich besser weiß, selbst der greift dann zum gemalten Vorhang und stellt fest, uff, das ist ja nur gemalt. Nee, war auch nur eine Beobachtung. Ich wollte mal fragen, ob Sie da irgendwas dahinter sehen, zwischen der großen und kleinen.
Ich würde das eher auch als programmatisch oder so Kunst im Allgemeinen oder so. und dann später im Konkreteren, also würde ich so lesen. Ich hoffe, ich habe das nicht einfach nur falsch abgeschrieben. Ja, die blöd, ja.
Ja, also ich denke, es gibt natürlich noch diese andere Version, außer so eine Flut-Tarnung, auch Häuser, also Haus, Dächer zu simulieren. Das ist irgendwie auch so ein beliebtes Prinzip, wo Siedlungen zu simulieren. Aber was ich eigentlich interessant finde, und das taucht auch hier wieder auf, wie spricht man eigentlich darüber? Also es gibt auch, wenn wir heute aus den Fotografien gucken, dann gibt es einfach diese Verblüffung, dieses Erstaunen, okay, also da ist dann wahrscheinlich, oder da war was, tausend Soldaten verbergen konnte. Und ich glaube, dass diese Verblüffung, die bis 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich reicht, so ein markantes Kennzeichen dieser ganzen Praxis ist, die sich auch nicht wirklich, glaube ich, darüber entschlüsseln lässt, wenn man ein Manual hat, also ein Handbuch, was die Tricks im Grunde dekonstruiert und dann wiederum die Anwendung nahelegt. Aber da gibt es so einen Rest, der zwischen unterhaltsam, aber auch eben auf so eine merkwürdige Weise gespenstisch irritierend bleibt. Und der Effekt ist immer so ähnlich, wenn man sich diese Bilder anguckt. Und ich glaube, das macht natürlich auch so eine totale so einen Reiz aus, sich dem anzunähern. Trotzdem ist es gar nicht so einfach, dafür einen Diskurs zu finden. Mhm.
Ja,
das ist mehr so eine Erstellung, das ist auch keine Frage.
Ja. Also ich glaube, das hat es auch schon damals, also für die Zeitgenossen, also gerade dann noch im Kontrast zum Krieg und den anderen Seiten des Krieges, ist das deswegen, was ich glaube ich schon mal in der Diskussion gesagt habe, dass das gerne auch in den Medien aufgegriffen wurde, weil es eben so eine lustige, geniale Seite des Krieges ist und man muss dann nicht über das Elend sprechen, über die Gewalt, dass das auch den Reiz ausmacht.
Also was ich auch sehr interessant fand noch war, einmal dieser Aspekt, es geht ja wirklich darum, diese Fotos überhaupt erstmal lesbar zu machen. Also die haben ja eigentlich schon was Abstraktes. Da ist ja vielleicht auch so was, eigentlich auch schon eine Inkonsistenz in der Argumentation von Solomon, weil natürlich irgendwie diese Fotos, und da geht es ja wirklich darum, eigentlich Abstraktion lesbar zu machen, zu übersetzen. Und dann fand ich interessant, dass du das mit diesem Physiognomik-Diskurs in Verbindung gebracht hast. Also da liefen ja eigentlich total viele Fäden zusammen und da wäre jetzt eigentlich meine Nachfrage nur, das stimmt, das war schon so, der Solomon hat sich mit beidem eigentlich beschäftigt.
Ja, er war eben Porträtmaler und hat auch darüber geschrieben, die eine Passage, die ich zitiert habe aus seinem Buch über Ölmalerei, also wie man eben ein Gesicht erschafft und welche Bedeutung einzelne Partien des Gesichts haben und Augenstellung, also dadurch bin ich auf die Idee gekommen, dass das eigentlich eine ähnliche Herangehensweise an etwas schwer Verstehbares ist. So wie die Kriegslandschaft und das menschliche Gesicht.
Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Jetzt hätte ich eine Frage an die Organisatorin.
Kaffeepause.
Genau. Ja, das war eine Frage.